Hause seid, habt eine Sache nicht, die wir hier haben. Ein Luftballon auf eurem Platz. Ich habe die, glaube ich, am Donnerstag verteilt. Also die ihr hier seid, könnt die gefahrlos anfassen, denke ich mal. Der ist ziemlich klein und ein bisschen traurig, finde ich, wie er hier so rumhängt. Wie kann man den größer machen? Ganz einfach. Also ziehen, macht den kurzfristig größer. Aber ziemlich schnell ist er wieder ursprünglich. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht wehtut. Ich mir nicht. Und wenn ich den an zwei Seiten loslasse, müsste hier vorne jemand aufpassen. Also von außen geht's nicht. Von außen kann ich diesen Luftballon auf Dauer nicht so beeinflussen, dass er sich verändert und größer wird. Das geht? So. Das ist jetzt keine Neuigkeit, aber ich wollte euch das mal gern demonstrieren, weil das so schön zu diesem Thema Pfingsten passt, finde ich. So, jetzt kann man den hier mit Magnet, ganz toll. Nur ein paar Luft pusten und dann hat sich der Luftballon verändert von innen nach außen. Umgekehrt funktioniert das nicht. Das, finde ich, ist ein schönes Bild für das, was der Heilige Geist macht. Der wirkt von innen nach außen. Wir feiern heute Pfingsten, Pfingstsonntag. Und Pfingsten ist immer noch so wichtig bei uns, dass morgen der Feiertag ist. Wir feiern, dass Gott neu in diese Welt hineinkommt, in die Menschen hinein. Die Jünger Jesu sind nach der Auferstehung Jesu und nach seiner Himmelfahrt zu einem jüdischen Fest in Jerusalem zusammen versammelt. Shavuot heißt das Fest. Sie feiern die Offenbarung der Heiligen Schrift, der Tora, an das Volk Gottes. Und dieses Fest ist eines von drei großen Wallfahrtsfesten. Das heißt, man pilgerte von wo immer man lebte nach Jerusalem zum Tempel. Gleichzeitig war dieses Fest eine Art Erntedankfest. Man feierte den Abschluss der Weizenernte. Heute wird das immer noch gefeiert in Israel. Kinder ziehen dabei weiße Kleidung an, sind mit Kränzen und Zweigen beschmückt und tanzen durch die Städte. Und die Häuser sind mit bunten Fahnen und Bändern geschmückt. Das Wort Shavuot bedeutet Wochen. Und es weist auf die sieben vollendeten Wochen nach dem Passafest hin. Sieben Wochen, 7 mal 7, 49. Und dann der nächste Tag, der 50. Tag, ist dieses Fest. Auf Griechisch heißt das Pentekoste. Aus dieser jüdischen Tradition stammt das Wort Pentekoste und daraus der deutsche Begriff Pfingsten. Für uns zählen wir den 50. Tag der Osterzeit. Wir haben eben gerade die Apostelgeschichte 2 gehört, die Verse, die beschreiben, was da eigentlich passiert ist. Und diejenigen, die die aufgezeichnete Predigt hören oder lesen, könnten an dieser Stelle eine kurze Pause machen und erstmal den Text lesen aus Apostelgeschichte 2, damit ihr den auch so vor Augen habt. Wir feiern an Pfingsten, dass Gott durch seinen Geist in die Menschen hineinkommt. Ganz am Anfang der Bibel wird schon vom Geist Gottes geredet. Der kommt nicht erst Pfingsten, der war schon da. Der zweite Vers der Bibel, 1. Mose 1, Vers 2, da steht schon, der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Was für eine Vorstellung. Von Beginn an berichtet die Bibel über diesen Geist Gottes. Und darüber, dass Gott seinen Geist bestimmten Menschen gibt, die eine konkrete, spezielle Aufgabe zu erfüllen haben. Könige oder Priester, Propheten, Richter, die für eine begrenzte Zeit diesen Geist bekommen, um eben diese Aufgabe zu erfüllen. An Pfingsten feiern wir, dass diese Begrenzung aufhört. Seit Pfingsten kommt Gott zu allen Menschen, die sich ihm öffnen, nicht nur für eine bestimmte Zeit, für bestimmte Menschen, sondern für jeden, der sich ihm öffnet. Für immer. Der hebräische Begriff für den Geist heißt Ruach. Das heißt so viel wie Wind oder Atem, Hauch, bewegte Luft. Und das ist positiv gemeint. In dieser Zeit ist das ja ein bisschen schwierig mit diesen Begriffen und was man da so alles ausströmt. Aber hier gemeint als ein ganz positiver Begriff Gottes. Jesus sagt in Johannes 3 über diesen Geist, der Geist, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, das weißt du nicht. Jesus vergleicht den Geist also hier mit Wind. Er ist unsichtbar. Wir spüren höchstens seine Auswirkung, wie bei einem Windrad. Und das habe ich tatsächlich geschafft zu basteln. Nicht hübsch, aber es funktioniert. Also ansatzweise, sagen wir mal. Also ihr seht nicht meine Puste und was da alles rumfliegt, aber ihr seht, dass dieses Windrad sich bewegt. Und das ist genau das, was die Jünger an Pfingsten erleben. Paulus vergleicht an einer anderen Stelle in Galater 5 den Heiligen Geist mit einer unsichtbaren Pflanze, von der man nur die Früchte sieht. Also das, was daraus wächst. Gott bewegt die Menschen durch seinen Geist von innen her. Und an Pfingsten bewegt er Petrus sowie eine Gruppe der Jünger. Sie werden mit Gottes Geist erfüllt und dieses von innen gefüllt sein, das wirkt sich nach außen aus, sodass andere Menschen das hören. Und die Wirkung ist, da wird uns berichtet, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Und genau da wirkt der Geist. Das hat der Geist gemacht, dass die Menschen dann wieder innen getroffen sind. Und dann beginnt der Geist in diesen Menschen zu wirken und das setzt sich fort. Ihr Lieben, so wirkt Gottes Geist von innen nach außen. Das ist schon im Alten Testament so. Der Geist gibt oft einem Menschen oder einer Menschengruppe eine Inspiration, einen Anstoß, Dinge zu tun. Er erfüllt ihn und verändert ihn. Und dann hat das immense Auswirkungen. Da wird so jemand wie Mose, ein Flüchtling, ein Mörder, der kaum reden kann, zu dem Befreier des Volkes Israel. Das kann Mose nicht alleine machen, das macht Gottes Geist. Ein König, der mal ein kleiner Hirtenjunge war, macht sein Volk wichtig, der David. Jesus, der bei seiner Geburt ein unbedeutendes kleines Kind ist, kaum beachtet, bietet uns Erlösung an, schafft Erlösung uns allen. Noch Beispiele aus der Kirchengeschichte. Die Reformation kam durch einige einzelne Menschen, die etwas verstanden haben, die neu vom Wort Gottes gepackt waren, wie Martin Luther. Viele große Werke, viele Gemeindegeschichten sind auf einzelne Menschen zurückzuführen, die etwas angefangen haben. Die haben Gott vertraut, sie haben etwas verstanden und haben etwas gemacht, gar nicht mit dem Plan, da was Riesiges draus zu machen, aber manchmal hat Gottes Geist das getan. Oft einzelne Menschen, die von innen durch Gottes Geist erfüllt waren. Gott bewegt diese Menschen und damit das Geschehen in dieser Welt. Und das macht der Geist Gottes bis heute. Wir feiern also nicht irgendwas, was mal vor 2000 Jahren passiert ist, beziehungsweise nur das. Wir feiern, dass das heute immer noch passiert. Das ist ein Prinzip Gottes, ein geistliches Prinzip, dass der Heilige Geist einzelne Menschen von innen her anrührt, verändert, und dass das Auswirkungen nach außen hat. Und dass Menschen dadurch erreicht werden von der Liebe Gottes. Paulus sagt in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Paulus weiß von diesem Innen des Menschen. Gott kommt durch seinen Geist in unser Leben. Erfüllt uns innerlich mit Freude, mit Zuversicht, mit Glauben, mit der Gewissheit, Kind Gottes zu sein. Der Geist Gottes erinnert uns in Krisen an die Liebe Gottes, daran, dass er da ist, beständig. Der Geist Gottes verändert uns, er gestaltet uns nach Gottes Bild. Und er zeigt uns auch, wo wir falsch liegen. Und diese ganzen Dinge, das waren ja nur einige, die ich jetzt aufgezählt habe, die gehen nicht von außen. Das geht nicht dadurch, dass wir eine Veranstaltung besuchen. Oder dadurch, dass jemand uns etwas erklärt, das kann helfen. Aber diese Veränderung, das kann nur der Geist. Das passiert von innen. Und oft so, dass es Auswirkungen nach außen hat. Das bleibt nicht innen. Dieser Ballon könnte, wenn ich in ihn reinpuste, sich innerlich nicht verändern, ohne dass es eine Auswirkung nach außen hat. Das hat sofort eine Auswirkung. Obwohl Gott viele andere Möglichkeiten hätte, in dieser Welt zu wirken, will er uns in ganz vieles mit hineinnehmen. Er will uns dabei haben. Er will gemeinsam mit uns diese Welt gestalten. Und er will, dass wir mit dem, was wir von ihm haben, unsere Umgebung prägen, unsere Familie, die Nachbarschaft, die Gemeinde, unsere Kollegen. Und genauso haben sicher viele von uns Gott kennengelernt durch andere Menschen, durch einzelne Menschen, die etwas ausgestrahlt haben, erzählt haben, die uns mit hineingenommen haben in Gemeinschaft. Das ist grundsätzlich Gottes Prinzip. Einer wird von der Liebe Gottes, vom Heiligen Geist angerührt und gibt das weiter an einen anderen Menschen. Und der wird von Gott angerührt und so geht das weiter. Oft passiert das Handeln Gottes durch seinen Geist und unser Handeln parallel. Und manchmal merken wir das gar nicht so genau, was Gott alles tut. Das wirkt oft einfach zusammen. Aber es gibt manche Stellen, da ist das wichtig, das mal zu differenzieren. Vielleicht kennt ihr das auch, so Situationen, wo man sich einfach mal verzettelt. Wo wir meinen, wir sind jetzt mit Aktionen dran. Wir müssten machen und eine Lösung herbeiführen. Dabei will Gott eigentlich durch seinen Geist etwas tun und will uns mal ein bisschen runterbringen. Ich merke das bei meinen Predigtvorbereitungen. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Das ist natürlich immer grundsätzlich ein Zusammenspiel zwischen meinen Vorbereitungen und dem Geistwirken. Wenn ich mich nicht hinsetze und an einem Text arbeite, habe ich für den Sonntag keine Predigt auf einmal da stehen. Ich bete natürlich um Gottes Impulse und ich brauche bei jeder Predigtvorbereitung diesen Moment, in dem mir klar wird, okay, du hast ja jetzt viele Sachen, die richtig sind und die auch gut sind, aber was will Gott sagen? Was ist das Wort Gottes an die Menschen, die diese Predigt hören? Das kann ich nicht machen, das kann ich auch nicht erzwingen. Das kann nur sein Geist in mir. Und manchmal werde ich so ungeduldig, bis dieser Moment tatsächlich eintritt, weil ich den nicht herbeiführen kann. Eine Aneinanderreihung von Richtigkeiten ist nämlich noch keine Predigt. Die Frage ist, was will Gott sagen? Und das kann nur der Geist Gottes in mir bewirken. Und dann hoffentlich in euch. Es gibt im Alten Testament eine Geschichte, in der es um dieses Miteinander geht. Das Handeln der Menschen und das Handeln Gottes, sein Geist. Nachdem das Volk Israel 70 Jahre in der Fremde leben musste, in babylonischer Gefangenschaft, hatte Gott dann doch endlich eingegriffen. Die eine Großmacht löste die andere ab und die Juden durften zurückkehren nach Jerusalem und nach Judäa. Sie durften sogar ihren Tempel wieder aufbauen und das war das größte Geschenk überhaupt, weil der Tempel das Symbol für die Anwesenheit Gottes war. Die Zerstörung des Tempels war eine große Katastrophe gewesen, weil das eben bedeutete, Gott ist nicht mehr da. Und jetzt dürfen sie wieder. Sie dürfen wieder daran glauben, dass Gott doch da ist. Und voller Elan gehen sie an den Wiederaufbau. Aber nach einigen Jahren kehrt Frust ein, Schwierigkeiten türmen sich auf, die Menschen drumherum werden misstrauisch. Man befürchtete, dass dieses kleine Volk wieder zu stark werden könnte und dann die Menschen, die da schon wohnen, aus dem Land treiben könnte. Und so versuchen die Menschen drumherum, den Bau des Tempels zu verhindern. Arbeiter werden bedroht, Protestbriefe werden geschrieben, mit Erfolg. Die Juden resignieren und dachten sich wohl, vielleicht ist es doch der falsche Zeitpunkt, vielleicht haben wir das falsch verstanden. Die Tempelbaustelle wird ein Jahrzehnt lang ungefähr zu einer Bauruine. Vielleicht hatten einige so die heimliche Hoffnung, dass Zerubabel, ein Nachfahre des großen Königs Davids, vielleicht der angekündigte Messias sein würde, der Erlöser. Und vielleicht würde er ein starkes Heer zusammenrufen und ordentlich Krieg führen und dafür sorgen, dass weitergearbeitet werden könnte. Man müsste nur ein vernünftiges Konzept haben und dann würde gekämpft werden und dann würde man das schon schaffen. Das muss doch möglich sein. In diese Gedanken hinein wendet sich Gott im Jahr ungefähr 520 vor Christus an den Propheten Sacharja. Ein Engel zeigt Sacharja in einer Traumvision einen siebenarmigen Leuchter aus Gold, einem der wichtigsten Einrichtungsgegenstände des Tempels. Auf den 7 Armen befinden sich goldene Öllämpchen. Die Priester hatten täglich das Öl nachgefüllt. Im Traum von Sacharja füllten sich diese Öllämpchen allerdings selbstständig, ohne Zutun von Menschen wieder nach. Aus Zweigen eines Ölbaums floss von selbst das Öl über Röhren in diese Schale. Also sah Sacharja in seinem Traum, in seiner Vision, eine Art automatisch sich selbst wieder befüllenden Ölleuchter, der immer weiter und weiter brennt, ohne Menschliches zu tun. Und dann gab es noch diese Worte Gottes, wie er spricht, an Zerubabel, aber für das ganze Volk gemeint: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr der Heerscharen. Also alles, was sie sich so ausgedacht haben, ein Heer zusammenrufen und kämpfen, das macht Gott mit diesem Bild und mit diesen Worten zunichte. Er stellt es in Frage. Er sagt: Leute, das ist nicht mein Weg mit euch und für euch. In der Bildsprache der Bibel steht das Öl ganz oft für den Heiligen Geist, der Leuchter für das Volk Gottes. Diese Vision, die hier der Prophet Sacharja also hat, ist quasi das immerwährende Versprechen: Gott selbst ist mit seinem Geist beständig bei diesem Volk. Zwei Verheißungen gibt Gott dem Volk hier. Erstens, das wird passieren. Das versichere ich euch. Der Tempel wird wieder aufgebaut werden. Das war keine vergebliche Liebesmühe. Ihr werdet Erfolg haben. Der Tempel, das Symbol für die Anwesenheit Gottes, würde wieder stehen. Das Zeichen: Gott verlässt euch nicht. Zweitens, fangt keinen Krieg an. Zieht nicht in den Krieg, wendet keine Gewalt an. Das ist hier nicht der Weg. Wartet auf das Eingreifen Gottes. Durch den Geist Gottes würden die Berge von Schwierigkeiten eingeebnet werden. Gott würde für sie handeln, zu seiner Zeit, auf seine Art. Ja, irgendwie haben Sie das schon mal gehört. Ein paar Jahrhunderte vorher hatte der Prophet Jesaja an einer Stelle verkündet: Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Ihr Lieben, es gibt Dinge, da fordert Gott auch unser Zutun. Der Tempel wäre nicht entstanden, hätte das Volk Israel die Hände in den Schoß gelegt und gesagt: Gott, mach du mal. Sie mussten schon ordentlich mit anpacken. Gott will in dieser Welt nicht alleine handeln. Er will uns dabei haben und er hat uns viele Fähigkeiten geschenkt, so unterschiedliche Fähigkeiten, die wir zusammen nutzen können, um diese Welt zu gestalten. Es gibt aber auch Dinge, bei denen wir machtlos sind. Und das wird uns ja in diesen Wochen sehr deutlich auch vor Augen geführt, wie begrenzt unsere Machbarkeit sind. Wie ein kleines Virus eine ganze Gesellschaft lahmlegen kann. Ich glaube immer, ich kann mehr machen, als ich so denke. Ich habe vieles doch in der Hand. Ich muss mich nur bemühen, ordentlich organisieren, das ist ganz wichtig. Und dann geht das schon. Ja, denkst du. Ich wollte meinem Neffen zum Geburtstag etwas schenken. Ich habe Schenke besorgt, habe eine Karte geschrieben, packte ein Päckchen zusammen und bin zur Post gegangen in dem Wissen, das könnte noch gerade rechtzeitig ankommen, wenn alles gut läuft. Ja, denkst du, wegen Corona wird leider in dieses Land überhaupt nichts geschickt zurzeit. Ja. Ich dachte, ich könnte, wenn ich mir nur genug Mühe gebe und schnell bin, das schaffen. Aber nein. Ihr Lieben, es gibt Momente, in denen sind wir dran, da müssen wir machen, keine Frage. Gott will unser Zutun für das Wirken hier in dieser Welt. Und es gibt auch diese anderen Momente, in denen Gott durch den Heiligen Geist wirkt. Und in denen es für uns heißt, warten. Gibt es jemanden von euch, der gerne wartet? Also es gibt Leute, das weiß ich. Ich sehe jetzt nicht so richtig, wer grinst und wer nicht, so an den Augen so ein bisschen. Bei euch zu Hause, keine Ahnung, vielleicht lächelt ihr in euch hinein, fühlt euch ertappt. Warten kann total schön sein und es kann so unglaublich schwierig sein. Warten darauf, dass Gott handelt, nicht in Aktionismus zu verfallen. Ich finde das manchmal sehr schwierig. Gott etwas zutrauen. Theoretisch, na klar, ich traue Gott alles zu. Aber in diesem Moment zu sagen, ich jetzt nicht, Gott, mach. Und dann macht er nicht jetzt, damit ich beruhigt bin, sondern macht es vielleicht später. Es ist schwierig. Für uns heißt es, in diesen Momenten einfach offen zu sein für den Geist Gottes, den Mut zu haben, nichts zu tun und hinzusehen zu dem, was Gott tut. Es gibt vieles, was wir nicht machen können. Wir können zum Beispiel eine Pflanze nicht zwingen, zu wachsen oder schneller zu wachsen. Es nützt nichts, irgendwo zu ziehen und zu sagen, jetzt mach endlich. Wir können drumherum ein bisschen was machen, um das zu fördern, aber das Wachstum, das können wir nicht machen. Wir können auch einen Menschen nicht zwingen, eine bestimmte Erkenntnis zu haben. Ich kann nicht an ihm rütteln und sagen, jetzt verstehe das doch endlich. Ich kann von außen Dinge an ihn herantragen, ich kann etwas erklären, aber dass das innerlich ankommt, das kann ich nicht machen. Ihr Lieben, es geht bei dem Warten auf den Heiligen Geist, um das Handeln Gottes zu erleben, nicht um Passivität, um zu sagen, so, nee, da mache ich eben gar nichts mehr, soll Gott doch mal hier sehen, wie er klarkommt. Es geht um offenes Warten, um erwartungsvolles Warten, um Rechnen mit Gott, darum, dem Geist Gottes Raum zu geben und nicht alles selber herbeiführen zu wollen. Es gibt eine Szene von Loriot. Er sitzt gemütlich im Wohnzimmer, seine Frau werkelt in der Küche und fragt und ruft so rüber, was machst du gerade? Seine Antwort, nichts. Und sie, du kannst doch nicht nichts tun, irgendwas musst du doch tun. Pause. Er, ich sitze. Die Frau wird wahnsinnig, weil er muss doch irgendwas tun. Ihr Lieben, aber manchmal ist das genau das, was dran ist. Sitzen. Leute wahnsinnig machen. Oder sich selber sagen, ich warte. Ich warte darauf, dass Gott jetzt handelt. Manchmal ist genau das dran. Warten, Gottes Geist Raum geben, nichts tun, die Seele baumeln lassen, die Seele atmen lassen. Und damit dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, zu handeln, uns zu inspirieren, Räume zu öffnen. Einige von euch oder viele kennen sich aus mit Kreativität. Das ist so ein bisschen ähnlich. Kreativität lässt sich nicht erzwingen. Ich kann nicht am Schreibtisch sitzen und hoffen, dass mir eine gute musikalische Idee kommt. Die kommt manchmal, wenn ich im Wald spazieren gehe, wenn ich gar nicht damit rechne. Oder wenn ich mal Zeit habe, Dinge fließen zu lassen. Ihr Lieben, wir brauchen in dieser Welt Menschen, die den Mut haben, sitzen zu können. Und warten zu können auf den Geist Gottes. Einmal nicht engagiert zu sein. Einmal nichts zu tun, sondern den Geist Gottes machen zu lassen. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, dieses Geschenk Gottes, dass der Geist da ist, einfach mal zu spüren. Und es anzunehmen, dass wir einfach mal sein dürfen. Und dass wir in diesem Sein Gottes Geist erleben. Wir brauchen Menschen, die Welt braucht Menschen, die Zeit und Ruhe haben, auf Gottes Geist zu hören, auf seinen Trost zu warten, auf seine Liebe, auf seine Zuversicht. Gott braucht Menschen, die nicht außen beginnen, sondern innen beginnen. Nicht mit Hetze und Aktion, sondern die sich von innen füllen lassen mit Gottes gutem Heiligen Geist und dann nach außen gehen damit. Lasst uns Menschen sein, die Dinge aus Gottes Hand aus der Hand geben in die Hand Gottes und dann die Impulse des Geistes aufnehmen. Gott schenkt immer wieder durch seinen Geist Impulse. Sag diesen Satz nicht, der könnte in Stress bringen, einen Streit auslösen. Nimm dir für diesen einen Menschen jetzt mal eine Viertelstunde Zeit, hör einfach zu. Gib diese 20 Euro weiter, auch wenn du nicht weißt, was damit passiert. Ihr Lieben, diese Welt braucht Menschen, die sich von Gottes Geist füllen lassen wie so ein Luftballon und die sich gebrauchen lassen. Lasst uns diese Menschen sein, die sich von Gottes Geist füllen lassen und sich bewegen lassen. Und dann wird er wirken, auf seine Art und Weise, in seinem Tempo, auf seine Weise, zu seiner Zeit, von innen nach außen. Amen.